Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Eine Strategie definiert das Spielfeld und legt fest, wie man dort gegen die anderen gewinnen möchte. Diesen Satz habe ich so ungefähr von Stefan Wenzel mal gehört. Heute sprechen wir darüber, wie wir genau das bei Spitzenzielgruppen schaffen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute der Daniel Enders. Daniel ist Head of Marketing bei Ultimate Guard oder beziehungsweise der Heo GmbH. So, was dahinter genau steckt, das erfährst du gleich. So, lieber Daniel, erstmal schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die erneute Einladung. Freut mich sehr.
Genau, du bist ja erneut hier, jetzt in komplett neuer Rolle, muss man ja sagen.
Ja.
Letztes Mal ging es um Fashion und Lifestyle so ein bisschen mehr. Heute wird es ein bisschen nerdiger, würde ich mal sagen.
Das stimmt. Ich meine, gerade der US-Sportbereich kann ja auch sehr, sehr nerdig werden. Gibt es auch tatsächlich ein paar Überschneidungspunkte in dem Bereich, wo ich jetzt gerade bin. Aber es ist doch irgendwie ein bisschen anders. Also es hat auf jeden Fall weniger mit Sport zu tun.
Sehr schön. Oder die Sportart ist eine sehr merkwürdige. So, ja. Also alle, die Heo bzw. Ultimate Guard nicht kennen, ich vermute, da sind so 2, 3 in der Hörerschaft. Ja. Wenn du das jetzt deiner Oma, meiner Oma, wie auch immer, erklären würdest, was macht ihr eigentlich genau?
Ja, also es ist relativ einfach zu erklären, also zumindest was Heo ist. Also Heo an sich ist Europas größter Distributor für Popkultur. Popkultur umfasst alles, was ihr so kennt. Also Filme, irgendwelche Phänomene, Fandom, alles, was damit zusammenhängt. Und wir liefern dazu Actionfiguren, Merchandise etc. und sind dafür ein Großhandel auf B2B-Ebene. Und genau, am meisten aber tatsächlich spezialisiert auf Figuren und dementsprechend auch Actionfiguren, Spielzeuge, alles, was im Bereich Collectibles geht. Und zusätzlich dazu haben wir auch eine eigene Sparte, die sich rein um Trading Cards bezieht. Also wir distribuieren auch Magic, Locana und Co., also große Trading Card Games, und stellen dazu eigenes Zubehör. Also wir produzieren tatsächlich, sind eigene Hersteller für alles, was man braucht, um eben Sammelkarten sicher zu verstauen und einer hohen Qualität. Und das ist tatsächlich dann Ultimate Guard, was ein tatsächlich recht großer Teil unserer Unternehmung ist und wo wir auch global unterwegs sind. Und man kann tatsächlich sagen, in dem Bereich gehören wir definitiv mit zu den Marktführern, Marktgestaltern, würde ich jetzt mal so sagen.
So, ich bin zum Beispiel null Teil eurer Zielgruppe, also bevor wir mit euch gearbeitet haben, bevor ich halt eben darüber gestolpert bin, was du da jetzt machst, hatte ich da null Berührungspunkte. Andere Kollegen bei uns aus dem Team haben gesagt, was, das kennst du nicht? Also so viel zur Spitzenzielgruppe, wobei die ja gar nicht so spitz ist, wenn man das nämlich global betrachtet. So, wie groß ist eigentlich euer adressierbarer Markt? Wie viele Menschen sind davon betroffen, von dem, was ihr da verkauft?
Ja, man unterschätzt das sehr, 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 sehr leicht. Also der insgesamte Trading Card Game Bereich, der lag 2024, gibt es Schätzungen, die schwanken zwischen 6,3 und 6,6 Milliarden US-Dollar, befindet sich der komplette Markt bezüglich Trading Card Games. Es gibt jetzt natürlich keine verlässlichen Zahlen, wie groß jetzt dann der Zubehörmarkt diesbezüglich ist. Was man aber schon mal sagen kann, es gibt mehr Billion-Dollar-Brands in diesem Bereich, also wie Wizards of the Coast. Das ist vielen vielleicht auch bekannt, die auch Pen Paper gespielt haben. Oder um es noch ganz leichter zu sagen, für die Stranger Things geguckt haben, dann spielen die am Anfang ja so ein Rollenspiel. Das ist tatsächlich D&D und von Wizards of the Coast. Genau, das ist zum Beispiel, die gehören zu Hasbro, sind dort eine Milliardenmarke geworden. Und natürlich kennt jeder die Pokémon Trading Cards, die auf den Schulhöfen florieren. Die liegen so bei 2,5 Milliarden Anteil an diesem Markt. Und dann USA geht nochmal anders im Bereich Sportkarten unterwegs ab. Also es ist ein sehr, sehr großer Markt. Wie groß der Zubehör dazu ist, ist schwer zu sagen. Es gibt verschiedene Firmen im Bereich, die auf jeden Fall im Umsatzbereich in dreistelliger Millionenhöhe unterwegs sind global. Es gibt sehr, sehr viele Nischenfirmen, die sich dann sehr, sehr spitz fokussieren. Und je nach Spiel gibt es auch noch Unterschiede. Also Magic selbst schätzt ihre eigene Spielerschaft so auf die, Magic ist so der Urvater aller Trading Card Games, wenn man so möchte, Magic the Gathering. Und da schätzen ihre Spielerschaft so 25 Millionen registrierte bis zu 110 Millionen unregistrierte Spieler, die am Küchentisch zu Hause irgendwie nicht registriert irgendwie Magic spielen. Ja, also ist größer, als manchmal vermuten möchte. Und da entsteht tatsächlich eine komplett eigene Industrie dahinter.
Ja, genau, also die Zahlen, die du gerade genannt hast, da ich habe nicht einmal die Zahl 1000 irgendwie gehört, sondern es ging irgendwie immer um Millionen oder Milliarden. Also daran sieht man schon. Ich vermute nämlich, dass viele in der Hörerschaft jetzt sagen, okay, Trading Cards, auch Magic, so Pokémon hat man jetzt mal gehört. Das war halt einfach auch, glaube ich, sehr breit mal ein Hype auch in Deutschland, wo die Leute einfach das mitbekommen haben. Aber wir reden hier wirklich zwar von, sag ich mal, Nischendasein gefühlt, aber wenn man sich irgendwie die absoluten Zahlen anschaut, ist das ein gigantischer Markt.
Genau. Es ist ein sehr, sehr großer und vor allem sehr, sehr stark wachsender Markt. Und vor allem das Interessante daran, weil es sich ja auch im Markt der Collectibles befindet. Also es gibt einzelne Karten, ich glaube, die teuerste Magic-Karte ist für 2,5 Millionen über den Markt gegangen. Und das ist vor allem in Krisenzeiten wächst der Markt tatsächlich. Also, und das ist relativ interessant zu sehen, dass es generell mit Collectibles zusammenhängt. Die Leute sammeln oder sichern tatsächlich ihr Geld auch in sich sehr wertbeständigen Items. Und da gehören tatsächlich auch Karten dann dazu. Und deswegen hat es eigentlich eine Zeit, auch wenn man sich denkt, dass es eigentlich gerade zum Beispiel in Corona, wo man zusammenkommt, um zu spielen, war trotzdem der Markt sehr, sehr stabil und ist sogar gewachsen. Obwohl man eigentlich nicht so richtig gegeneinander hätte spielen können, weil einfach die Sammelleidenschaft noch dahinter steht.
So, und jetzt hast du auch schon so die Zahlen, die du genannt hast, das waren ja immer globale Zahlen. So, was Marktanteile, Marktpotenzial oder Umsätze angeht. Jetzt würde ich jetzt auch, wenn ich so auf diesen Markt draufschaue, würde ich denken, es ist super asiatisch dominiert. Es ist sehr viel US-Markt da irgendwie mit dabei. So, und jetzt sitzt ihr quasi in der deutschen Provinz. Also wie kommt das zustande?
Das stimmt, ja. Also tatsächlich, die Gründungsgeschichte ist relativ einfach. Das waren drei Freunde, die einfach begeisterte Spieler waren und einfach vermisst haben, dass es hochwertige, also weil ja die Decks oder die Karten durchaus sehr, sehr viel Geld wert sein können und sich jetzt dann komisch angefühlt hat, eine paar tausend Euro schwere Karte dann in eine 3-Euro-Schachtel reinzustecken, haben sie halt einfach vermisst, dass ihnen irgendwie so ein hochwertiges, produziertes Element dafür fehlt. Und so kam es dann effektiv. Und diese drei Jungs waren halt zufällig in Herxheim. So würde ich das formulieren. Aber grundsätzlich, der Markt in Europa ist sehr, sehr groß. Also man sagt, global 2024 ist 30% des gesamten TCG-Business hat in Europa stattgefunden. 40% in den USA und 23% in Asien. Man muss aber dann sehr stark differenzieren zwischen den einzelnen Spielen, weil die Spiele an sich haben relativ wenig Überschneidungspunkte. Also es gibt nicht ein Spieler, der TCG spielt, sondern es gibt den Magic-Spieler, den Pokémon-Spieler oder den Lokana-Spieler. Die Überschneidungen sind nicht so häufig gegeben, dass jemand alles spielt. Und deswegen ist es pro Spiel ein bisschen unterschiedlich am Markt. Aber grob geschätzt 40 USA, 30% Europa, 23% Asien. Und in Europa selber ist Deutschland mit Abstand der stärkste Markt und auch für WotC, also Wizards of the Coast, der am stärksten wachsender Markt in Europa mit einem Anteil von, man schätzt so zwischen 15% und 20% am gesamteuropäischen Business. Also. Und deswegen ist da ein sehr großer Fokus drauf.
Und genau dieses, was du vorhin auch angesprochen hattest, finde ich auch so spannend. Man sagt, okay, das ist so ein Thema, ihr geht halt eben an die Leute, die mit Trading Cards halt spielen. Aber dieser Markt ist halt sehr, sehr heterogen. Das ist so, wie wenn man sagt, ich gehe zu Sportlern, aber es gibt halt Tennisspieler, Fußballspieler und das Equipment ist halt ein komplett unterschiedliches, so ungefähr. Und dass man da halt nicht halt eben auch da die Zielgruppe über einen Kamm scheren kann. Bevor wir da tiefer reingehen, noch ein paar Eckdaten zu euch, zu Heo. Wie groß seid ihr? Wie viele Menschen arbeiten dort?
Also Heo global liegt so bei 320, 350 Mitarbeitern. Global gesehen, wir haben Büros in Tokio, Seattle, überall in Europa verteilt, um alle Märkte dementsprechend abzudecken. Wir sagen dazu, Studio Ultimate Guards selber liegt tatsächlich nur bei 25 bis 30 Personen effektiv, aber haben natürlich dann die Logistik und Overhead von der Heo mit dabei. Genau. Gibt's schon seit 96. Heo, ein paar Jahre später wurde Ultimate Guard gegründet. Und ja, das sind so eigentlich grob zu unseren Zahlen. Viele Dinge, über die wir sprechen, sind halt für uns immer noch ganz neu. Also viel, wie ihr es auch gerade kennt oder auch live spüren dürft, ist es heute ein Mittelständler, der hauptsächlich aus dem B2B-Business kommt und ich sag mal immer noch in der Provinz natürlich, wo in Deutschland sitzt, hat natürlich aber trotzdem irgendwie auch als globaler Player agiert und wir immer noch 60% unseres Business tatsächlich in den USA stattfindet. Und diese Transformation hinzubekommen und dann in den Direct-to-Consumer-Business reinzukommen, Zielgruppen anzuschauen, das ist gerade ein Prozess, der bei Heyo tatsächlich so vor 2, 2,5 Jahren tatsächlich effektiv gestartet hat. Deswegen sind sehr, sehr, sehr viele Dinge oder Erkenntnisse, die ich jetzt hier auch ein bisschen erzählen werde, auch noch relativ frisch, fairerweise.
Ja, finde ich super spannend, weil wir kennen solche Situationen ja oft, also einfach Unternehmen, die auch jeden Champion sind, Weltmarktführer in irgendwas, irgendwo aus der deutschen Provinz halt expandiert in die ganze Welt und die haben meistens komplett andere Produkte, als ihr sie habt.
Ja, das stimmt, ja. Ja, aber es ist auch tatsächlich witzig, wenn man dann mal bei uns vor Ort ist. Wir haben ja auch einen kompletten Campus hingestellt, der sehr nachhaltig gebaut ist, komplett selbstversorgend, ein eigenes Solarstromkraftwerk auf dem Dach, eigene Produktion, nachhaltige Produktion aufgebaut. Also es ist wirklich, wenn man das so von außen sieht, irgendwie eine Firma in Herxheim, schon dann erstaunlich, was dann auf einmal mitten in der Pampa dann auf einmal aufgebaut ist. Diesbezüglich. Ja, das stimmt.
Dann lass uns mal ein bisschen auf die Reise gehen, weil du hattest ja vorhin das schon angeschnitten. Dann da würde ich gerne direkt tiefer reingehen. Also ihr habt sehr unterschiedliche Zielgruppen in der Zielgruppe. So, wenn man dann so euer Gesamtportfolio anschaut. Das heißt, ihr müsst halt eben ich übersetze es jetzt einfach mal für alle, die in diesen Games nicht drin sind, aber ihr habt halt eben wirklich Tennisspieler, Fußballspieler und Eishockeyspieler, so ungefähr als Zielgruppe. Und wie geht ihr da intern vor? Also wie organisiert ihr das Ganze? Seid ihr da nach Zielgruppen irgendwie aufgeteilt oder wie organisiert ihr, dass die Leute richtig adressiert und richtig ansprecht?
Also ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass unser Team generell, also wir haben eigentlich so von jeder Zielgruppe Personen im Unternehmen, die die Perspektive einnehmen können. Und wie du schon richtig gesagt hast, es ist wie quasi eigene Disziplin, aber man muss auch nochmal unterscheiden, es geht sogar noch eine Ebene tiefer. Es sind zwar Tennisspieler, aber der eine spielt nur Doppel, der andere spielt nur Einzel, ein anderer spielt nur gegen die Wand beispielsweise. Und der Einzel spielt, hat mit denen, die Doppel spielen, überhaupt nichts zu tun. Also auf der granularen Ebene befinden wir uns. Und diese Perspektive haben wir, tatsächlich ist auch das Team so bewusst zusammengestellt, nehmen wir aus verschiedenen Rollen im Marketing-Team ein. Also wir haben dann den One-Piece-Spieler, der One-Piece-CCG spielt und das einfach nur aus Spaß und Freude das tut und das einfach, weil er Fan der Serie ist. Und wir haben auch den Competitive-Spieler, der tatsächlich eigentlich nur auf Turniere fährt und ihm die ganzen klare Radars drumherum eigentlich völlig egal ist. Und wir machen da eigene Erhebungen, weil es gibt ja keine Marktdaten dazu, richtig. Das heißt, wir versuchen unsere eigenen Daten auf Events und Co. zu erheben, dort die Fragen so zu bauen, dass wir sehr granular reingehen können. Und man muss sich das, also gerade bei Magic hast du quasi insgesamt 7 bis 8 Formate, also wie das Spiel gespielt werden kann. Plus dann gibt es noch neben die das Spiel effektiv spielen, einfach nur die ausschließlichen Sammler, die das einfach nur für die Vollständigkeit machen wollen. Und ein Sammler erschließt sich ja rein auf einer Logik her, braucht eine andere Ansprache als der das effektiv auf Turnierebene spielt, hat auch einen anderen Anspruch an Zubehör, was er haben möchte. Und das heißt, der Magic-Spieler an sich, der Sammler, interessiert sich nicht für die Decks, die jetzt einer im Standard Turnier XY abgeschlossen hat. Und es ist auch das Gleiche dann bei den Content-Creatern, die wir dann ansprechen oder Marketing-Kanäle. Also wenn wir jetzt den großen Content-Creator haben, spricht er aber wirklich nur eine Nische innerhalb dieses Hobbys an. Also es gibt nicht einen Content-Creator, der alles bedient. Also der den Competitive-Spieler bedient, den Sammler bedient und den Casual bedient. Und dann auch zugleich auch gar kein anderes CCG. Das heißt, wir müssen unglaublich breit gefächert reingehen, wenn wir sagen, wir möchten alles irgendwie ansprechen und dann sehr granular, mit welchen Produkten wir da reingehen. Weil, wie gesagt, ob jetzt die Katana-Sleeves bei uns, einer unserer Premium-Produkte, sind für Competitive-Spieler sehr relevant. Aber es interessiert den Sammler halt relativ wenig, wie fest die sind, wie gut sie sich mischeln, weil der mischelt halt nicht. Der braucht Plastik-Cases. Und das ist halt eigentlich tatsächlich sehr, sehr viel. Es ist halt notwendig, dass wir aus der Community kommen. Anders ist es super schwer zu erlernen, glaube ich, auf die Dauer.
Ja, das ist auch das Erste, was ich irgendwie so mitgenommen habe. Man muss extrem tiefes Zielgruppenverständnis haben. Das sehe ich eigentlich bei allen Unternehmen, die spitze Zielgruppen haben. Also das kann man wirklich auch auf jede andere Branche irgendwie übertragen. Wenn du selbst nicht, sage ich mal, einen sehr tiefen Fußabdruck in der Branche irgendwie hast, ist es ganz, ganz schwer, da reinzukommen, zu verstehen, dass das unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Zielen sind und dass sie auch vielleicht komplett unterschiedliche Sprache sprechen und Ansprache auch benötigen.
Ja, Und es geht vom Produktdesign über, welche, ist es jetzt schrill und knallig, ist es Anime-fokussiert, ist es sehr clean, auf einem gefühlt Apple-Niveau-Ebene vom Design her. Es geht von der Produktentwicklung hin, welche Zielgruppen wir dann ansprechen wollen, bis hin dann effektiv ja zu der Marketingansprache. Und das müssen wir halt, das Thema, das wandelt sich super schnell auch. Das heißt, wir können jetzt auch nicht jetzt eine Erhebung machen und dann haben wir das jetzt mal für die nächsten 3 Jahre mal geklärt, was wir da so machen müssen. Der Markt ist so variabel oder es passiert so schnell, es taucht auf einmal aus der Ecke ein Star Wars Trading Card Game auf, völlig aus dem Nichts. One Piece hat uns letztes Jahr komplett den Markt überrannt, quasi mit seinem eigenen TCG. Obwohl es früher schon mal gab, auf einmal ist es ein Erfolg. Und deswegen, und da spült er auf einmal eine ganz neue Zielgruppe mit rein, die ganz andere Bedürfnisse haben. Und das heißt, man ist eigentlich die ganze Zeit beschäftigt, irgendwie Zielgruppen zu beobachten, zu erheben. Und ja, das ist so ein bisschen, dass ich mehr als was ich mir eigentlich gewohnt bin an anderen Stellen, dass sich das so schnell verändert. Weil zum Beispiel im Basketball, also es gibt, natürlich kommen irgendwie neue Basketballfans dazu, aber im Prinzip hast du da sehr langjährig, beständig gibt's das Team Boston Celtics eben. Das wechselt ja nicht jedes Jahr. Aber jetzt kann es sein, dass wir 2026 sind 2 neue TCGs aufgepoppt und auf einmal müssen wir uns mit Disney-Fans auseinandersetzen. Das heißt, eine sehr, sehr junge Zielgruppe, die irgendwie zwischen 10 und 14 ist, die super schwer natürlich zu targeten ist, während eine Magic-Zielgruppe zwischen Ende 20 und Mitte 40 ist. Und die unsere Hauptzielgruppe bisher war und unser ganzes Marketing, unser ganzes Design spricht gar nicht die Disney-Leute an. Und das ist so ein bisschen, das passiert ja relativ selten in einem, sag ich mal, sehr etablierten Sportumfeld zum Beispiel.
Mhm. Also mit dem Satz, so, das haben wir immer schon so gemacht, kommt man jetzt bei euch dann nicht so ganz weit.
Nee, ich hatte eigentlich das Gefühl, im ersten Jahr, ich bin jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre bei Heo und ich hatte eigentlich im ersten Jahr das Gefühl, da haben wir schon sehr, sehr viel ausprobiert und sehr, sehr viel, gerade über, bei unserer eigenen Reichweite beschränkt war, sehr viel über externe Reichweite gearbeitet und dachte mir, gut, nach dem ersten Jahr viel probieren, dann weißt du ganz genau, was im zweiten Jahr passiert. Und dann, aber so ganz so funktioniert es leider dann doch nicht. Und es ist dann immer doch wieder überraschend, welche Dinge auf einmal funktionieren. Und man hat auch eine sehr diverse Zielgruppe. Also es ist eine sehr, sehr bunte Community, eine sehr, sehr offene Community. Aber du hast auch genauso auch die Hardliner, die Oldschool Fantasy vorzugen. Aber die Events selber sind super bunt. Und es ist eine sehr durchmischte Zielgruppe, was so Haltungen und Einstellungen angeht. Wo es leider nicht durchmischt ist, ist dann zum Beispiel, es ist ein sehr, sehr hoher männlicher Anteil, es sind zu 87% Männer, die dieses Hobby spielen. Im Schnitt, Lokana hat natürlich ein bisschen mehr weibliche User mit reingespielt, auch One Piece. Aber insgesamt ist es immer noch sehr, sehr männerdominiert, das Thema. Trotzdem haben die aber so eine Einstellung, dass halt zum Beispiel pinke Deckboxen funktioniert trotzdem super, weil die sehr farbenfroh unterwegs sind und sehr und jetzt nicht immer nur diesen klassischen Drachen irgendwie draufgedruckt haben möchten oder den Wolf auf dem T-Shirt. Also es ist eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr lebende und lebendige Community. Und ich glaube, und auch eine Besonderheit ist, die Community ist sehr empfindlich und sehr, denen ist dieses Spiel sehr, sehr wichtig. Und das ist, einer mal von Wizards of the Coast hat das mal so richtig beschrieben, die Community hat das Gefühl, ihm gehört das Spiel. Also das ist ihr Spiel, das ist ihr Connecting Dot in der ganzen Geschichte. Und sobald irgendwas von außen kommt, was das potenziell gefährden könnte, Regeln, die sich verändern oder andere IPs, die zum Beispiel nicht zusammenpassen. Also wie zum Beispiel Magic bringt jetzt auf einmal in dieses Fantasy-Universum SpongeBob mit rein. Das hat zum Aufschrei geführt. Wie können die das mit diesem Spiel machen? Und das ist anders als in vielen anderen Hobbys, wo es klar ist, die NBA kontrolliert den Basketball, logischerweise, und die geben die Regeln vor, ist das hier nicht so. Da ist sehr schnell entsteht Empörung und das ist ein sehr, sehr hohes Gut, hat einen sehr hohen Stellenwert in deren Leben. Und da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein und wirklich kredibel arbeiten, weil ansonsten, sobald es nicht authentisch rüberkommt, sie nicht das Gefühl haben, dass man was für die Community macht, kannst du ganz schnell einen Backlash geben.
Ja, klingt anspruchsvoll. Wenn jetzt da mal hingehen, so wie du das Ganze schilderst. Wir haben spitze Zielgruppen mit Unterzielgruppen, die auch noch sehr anspruchsvoll sind. So, und du hast ja auch einen Performance-Marketing-Background. So, das erste Wort, was mir da irgendwie in den Kopf kommt, wenn man irgendwie über Kampagnen denkt, ist Streuverluste. Also wie kann ich die minimieren? Wie kann ich die adressieren? Um da mal tiefer reinzugehen, welche Touchpoints habt ihr generell? Weil du hast ja auch schon von Events erzählt. Ich weiß, dass es bei euch einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat, auch in der Community, dass die Leute zusammenkommen. Gleichzeitig, so, ihr kommt aus dem Offline sehr stark, macht jetzt auch viel online und so. Also wie kann man da vorgehen?
Ja, also es ist tatsächlich super herausfordernd, als ich Performance-Marketer da in so ein Umfeld reinzukommen. Es ist super schwierig. Und weil man eben nicht einfach klassisch rausballern kann, also jetzt mal überspitzt gesagt, und dann schließt sich dann rein aus dem Algorithmus, findet man schon die richtigen Leute. Das funktioniert leider nicht so. Für uns, wir mussten erstmal lernen, wo wird die Kaufentscheidung getroffen. Und da muss ich ein bisschen ausholen und darf mich gerne unterbrechen, wenn ich irgendwie zu weit abdrifte. Wir haben festgestellt, also erstmal Zubehör ist ja nochmal eine Nische in der Nische. Das heißt, in der Regel entsteht ja der Bedarf an Zubehör, das heißt an Hüllen, die die Karten schützen oder Boxen, wo die Decks reinkommen oder Boxen, die andere Boxen tragen. Entsteht ja dann in dem Moment, wo ich eigentlich das effektive Produkt kaufe, also die Karten. Und das ist meistens in einem Laden aktuell noch. Fast 90% der Kaufentscheidungen werden tatsächlich offline in einem Local Game Store getroffen. Und dann war das auch meistens eigentlich so in der Vergangenheit, dass man gesagt hat, na gut, komm jetzt ein Deck und dann gib mir halt Hüllen dafür. Da gab es relativ wenig emotionale Entscheidungen mit dabei. Warum will ich jetzt eine Item Guard Hülle versus einen Konkurrenten beispielsweise? Und das war ein sehr starkes bedarfsorientiertes Produkt. Und selten ist jemand in der Nacht aufgewacht und hat gesagt, so Mensch, die gelben Hüllen bräuchte ich jetzt eigentlich. Und da ist es dann super schwer, eigentlich diesen, weil man eigentlich weniger von Impulskäufen spricht, sondern eigentlich mehr von bedarfsorientierten Käufen, das zu verkoppeln. Und dann auch noch die Leute, die wirklich effektiv dieses Spiel spielen, und dann sie in den Moment zu treffen, wo sie auch bereit sind zu kaufen. Und das war am Anfang quasi unmöglich, das rein aus einer Performance-Marketing-Brille quasi zu bedienen, weil wir erstmal die Zielgruppen aufbauen mussten. So, also das heißt, wir haben erstmal versucht, Kontaktpunkte zu qualifizieren. Das heißt, die Kontaktpunkte, wo wir wissen, die wir haben. Und das ist dann tatsächlich viel offline gewesen, ob das Local Game Stores waren, ob das Events waren, da Kontaktpunkte zu schaffen, die wir dann digital nachverfolgen können. Und die wir dann digital auch wieder ansprechen können. Das heißt, in dem Moment, wo wir erstmal ganz simpel gesprochen unsere Followerschaft erhöhen, deutlich erhöhen, haben wir natürlich mehr Kontaktpunkte, die wir auch performance-marketing technisch anspielen können. Aber auch ganz plump auch Kontakt-E-Mail-Adressen zu sammeln, die wir dann ansprechen können. Also die Vorqualifizierung der Kontaktpunkte war umso wichtiger, damit es überhaupt in der Richtung Effizienz kommt. Wir versuchen dennoch, gerade mit Lizenzen, also jetzt, wir haben ja auch Lizenzbereiche von Batman, Turtles und Co., wo wir natürlich auch Fangruppen ansprechen können, die jetzt nicht primär TCG-Spieler sind, dann kann man auch ein bisschen breiter gehen, da kann man auch ein bisschen breiter streuen und dann versuchen, die dann nachträglich zu qualifizieren. Aber im ersten Moment war es wichtig, irgendwo diese Schnittstellen zu erwischen. Und deswegen waren auch jetzt die ersten 2 Jahre zum Beispiel unsere Ausgaben im Bereich Events sehr, sehr hoch, im Bereich Content Creator, wo wir wussten, die sind ganz tief in der Community verankert, war dann umso wichtiger als jetzt eine generische Google-Kampagne am Anfang. Und ja, also so sind wir eigentlich dann vorgegangen und versuchen, die dann Stück für Stück über diese Kanäle erstmal in den Pool zu spielen, die wir dann wieder dann, und da kommen wir jetzt, und da seid ihr ja mit an Bord, dass wir die dann effektiv auch für uns auch in Performance ummünzen können. Die Kontaktpunkte, die wir jetzt über die Jahre versucht haben zu sammeln.
Finde ich von der Vorgehensweise her absolut sinnvoll, also hinzugehen, zu sagen, okay, wir haben eine spitze Zielgruppe, wir haben ja Zugang zu der Zielgruppe, beziehungsweise wir kennen die sehr gut, wir sind ja auch Teil der Community, dann hinzugehen und so Marketing-Buzzword, First-Party-Daten, beziehungsweise Zero-Party-Daten, also dass man selber Daten generiert oder die Zielgruppe sogar dazu bringt, wenn ihr Umfragen, Erhebungen macht, die Zielgruppe dazu bringen, zu sagen, wer sie sind, wo sie unterwegs sind, etc. Also einfach sehr, sehr nah ranzukommen, selber den Bestand aufzubauen und auf der Basis dann das Ganze dann auch auszurollen, weil deckt sich mit der Erfahrung, die wir in anderen Spitzenzielgruppen machen, Google und Meta sind halt nicht gut genug in ihrem Datenbestand, wenn es in diese Nische geht, weil die denken nur in skalierter Reichweite und nicht Vermeidung von Streuverlusten, sondern ja eher im Gegenteil.
Das stimmt, ja. Und wir haben es trotzdem probiert und wir mussten es auch ein bisschen lernen und ich glaube, wie gesagt, das oft bei bestimmten Produkten kommt, das kommt schon drauf an. Und es ist halt dann für uns nochmal umso wichtiger, auch früher anzufangen, also zu entscheiden, was ist jetzt, also wie bauen wir, also die Marke wird auf jeden Fall wichtiger jetzt in Zukunft, weil am Ende des Tages ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen Box und einer Box? Am Ende des Tages funktional gesehen machen beide das Gleiche. Also warum nehme ich jetzt die eine Box lieber als die andere und bin vielleicht bereit, nochmal 10 Euro mehr zu zahlen für die eine? Und das ist halt die gleiche Frage, die man sich dann bei Schuhmarken stellen darf, wo die Funktionalität im Prinzip vom Schuh eigentlich die gleiche ist. Im größten Teil, wenn ich von einem Standard-Sneaker zum Beispiel ausgehe, aber ich mich dann aufgrund der Marke für einen anderen Bereich entscheide, also für einen anderen Preisbereich entscheide. Und da geht es dann natürlich auch hin. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr spannende Herausforderung. Da sind wir auch nicht am Ende angekommen. Und auch bei den Events ist es halt so, sie sind, weil ich ja vorhin auch das Spezielle an diese Zielgruppe angesprochen habe, die sind halt dadurch unglaublich loyal. Also anders, man hat relativ wenig Switcher in diesem Bereich. Also es gibt die Hardcore, zum Beispiel ein großer Thief-Konkurrent, das Dragon Shield. Es gibt die ganz, ganz stark Dragon Shield bevorzugen. Und da gibt es teilweise Glaubenskriege drum, welche Hüllen dann effektiv die besten sind. Und da spricht man nicht von einer sachlichen Diskussion, sondern da geht es ja darum, Team Dragon Shield oder Team Ultimate Guard, was das Thema angeht. Und rein sachlich gesehen können wir ja sagen, was ist das bessere Produkt? Das ist ja machbar. Und natürlich sage ich, dass Ultimate Guard rein sachlich gesehen tatsächlich das bessere Produkt ist. Auch bevor ich schon dort gearbeitet habe, habe ich die genutzt. Aber das bringt halt nichts. Also ich kann relativ wenig in der Marketingansprache dann darüber kommen, zu sagen, rein sachlich gesehen sind wir besser als Konkurrent X. Jetzt mal Vergleich, also simpel gesprochen. Den Dragon Shield User an sich, den kriege ich nicht. Den werde ich nicht konvertiert bekommen. Der ist so tief, genauso wie Dragon Shield auch keine Ultimate Guard User bekommt. Die wechseln nur dann in dem Moment, wo sie enttäuscht werden von dem Produkt. Dann gibt's diesen einen Moment, wo ich sagen kann, probier doch mal das aus. Aber ich kann eigentlich, es ist super schwer von anderen, sag ich mal, was abzugreifen. Es geht eher darum, dann die neuen Spieler, die sich zum ersten Mal damit mit diesem Spiel befassen und dann entscheiden, okay, ich möchte ein Zubehör kaufen. Und dann komme ich wieder an den Punkt, ganz am Anfang, wo wir waren, und der steht am allerersten Mal in einem Local Game Store und lässt sich gerade von dem Ladenbesitzer beraten, was das denn das beste Spiel ist. Ach, und übrigens, wenn du dieses Deck kaufst, es lohnt sich, dass du dir auch noch Hüllen und eine Box dafür kaufst, damit du es verstauen kannst. Und das ist quasi der allererste Moment und das sind die interessanten Kunden, weil die sind noch komplett unbiased, was das angeht.
Okay, das heißt, der Markt muss wachsen, damit ihr wachsen könnt, weil der Wechsel von Usern ist ähnlich wie der Zigarettenmarkt im Prinzip. Die Leute wechseln halt die Marke nicht oder, um im Glaubenskrieg zu bleiben, Apple versus Android, sachlich auch nichts zu gewinnen.
Ja, genau. So ist es am meisten. Also wir hoffen sehr, dass der Markt wächst und der wächst ja enorm. Also der TCG-Business wächst ja, also allein 24 zu 23 sprechen wir bis zu, je nach Region, 50% Wachstum. Also es explodiert gerade so oder so. Deswegen, das ist eigentlich gar nicht das Problem. Wir haben relativ wenig Wachstumssorgen dahinter. Es geht einfach nur darum, wie kriege ich eine gute, qualifizierte Ansprache und dann in dem Moment, wie erkläre ich jemanden, dass eine Kartenhülle, der jetzt zum ersten Mal, also zum Beispiel, du gehst jetzt in den Laden nach unserem Gespräch und willst dir Karten kaufen. Wie sage ich dann in diesem Kontaktpunkt gerade, dass es einen Unterschied zwischen der Ultimate Guards Hülle und der Dragon Shield Hülle gibt? Weil am Ende des Tages für dich im ersten Moment ist es ja halt eine Plastikhülle mit Karten, um es zu schützen. Und das ist eigentlich so die Krux an der Sache. Und dafür sind halt Events dann super wichtig, weil dann kann ich mich hinstellen, dann kann ich jemandem was zum Mischeln in die Hand geben, dann können sie es effektiv fühlen, den Unterschied. Da können sie auch dann viele Erinnerungen dran knüpfen und einen Kontakt zur Marke aufbauen. Und genau, da geht's dann, und ich will jetzt nicht zu sehr in die Agenda vorgreifen, dann geht's halt an einen Punkt so, wie kann ich das jetzt quantifizieren am Ende des Tages, weil das passiert, ist klar, aber wie merken wir jetzt dann, dass das tatsächlich was für uns bringt?
Das ist ein wunderbarer Stichwortgeber. Also genau, ihr macht halt Events, ihr habt Kaufzyklus, den ihr ja nicht end-to-end durchcracken könnt, weil wenn ich dann jetzt gleich in den Laden gehe und halt eben dann nach meiner Hülle suche, so, da könnt ihr mir kein Cookie hinten an den Rucksack dran heften. Deswegen, also, ja, fangen wir mal an. Das Thema Events ist für euch wahnsinnig wichtig. Das haben wir jetzt so mitgenommen. Was macht ihr alles bei Events und wie messt ihr das Ganze?
Genau, also wir sind auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Größen, aber aktuell sind wir sehr ja, industriefokussiert. Also das bedeutet halt Events, die tatsächlich nur in dieser Branche stattfinden, von denen wahrscheinlich kaum einer hier gehört hat. Also von Regional Championship Tournaments bis hin zu Magicons, die in aller Welt stattfinden. Also wir sind sehr zielgruppenspezifisch, die sind dann auch etwas kleiner. Was wir dann machen, ist unterschiedlich. Also eine der Basisfunktionen, sage ich mal, die unser Stand hat, aber das ist von der Priorität her eher Priorität 3, ist tatsächlich der Verkauf von Produkten, der dann stattfindet. Wir möchten eher vielmehr eine Verknüpfung, ein Erlebnis mit der Marke Altmegard verbinden. Und meistens passiert es dann so, dass wir unsere Content Creator, die wir unter Vertrag haben und wie schon erwähnt, wir auch tatsächlich ein sehr, sehr großes Programm dahinter stehen haben, die werden tatsächlich genutzt, um diesen Stand zu befüllen. Das heißt, du spielst gegen deinen Favorite Content Creator. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben so den Lionel Messi und Cristiano Ronaldo unter Vertrag. Also es ist tatsächlich ein valider Vergleich, so von den Namen, die wir in dieser Szene unter Vertrag haben. Und wir bieten an, du kannst gegen die spielen. Also du kannst jetzt quasi gegen Messi ein paar Runden kicken. Und das bieten wir auf diesen Events an und kannst dann natürlich ein Produkt gewinnen. Es geht hin zu Personalisierungen, dass wir vor Ort Produkte personalisieren, damit auch da ein emotionaler Wert verknüpft ist mit dem Produkt. Also das ist halt eben die emotionale Verknüpfung. Oder wir nutzen halt das, was wir versuchen, sehr authentisch mit der Community zu agieren. Und das ist einer der wichtigsten Elemente der Community, sind zum Beispiel Künstler. Also die effektiv diese Karten zeichnen. Und die das bringen in Verbindung mit unserem Produkt. Dann gibt es einen leeren weißen Boulder, so nennt sich unsere Box quasi, wo die Karten drin sind. Und der wird dann live gezeichnet, quasi auf dem Boulder, malt ein Künstler, bemalt den mit einem Motiv, etc. Also das sind so die Entertainment-Elemente, die dahinter stehen. Damit das Ganze funktioniert, parallel bieten wir noch eine Umfrage mit an, die jeder teilnehmen kann für ein kleines Goodie. Und das ist der erste Kontaktpunkt, wo wir auch Dinge messen. Wir messen natürlich die Kontaktpunkte vor Ort. Aber für uns viel wichtiger zu messen ist dann tatsächlich der Social-Media-Reichweite, die hinten rauskommt. Also jedes Event muss sich mit digitalen Performance-Marketing-Maßnahmen messen können. Dafür haben wir eine Overall-KPI definiert, die sehr, sehr grob und sehr, sehr übergreifend funktioniert. Der CPM oder /TKP, der sich für eine Marketing-Maßnahme definiert. Also das heißt, wie viel zahle ich effektiv für Reichweite? Natürlich muss man dann, gibt es Abstufungen, welche Qualität diese gewisse Reichweite hat. Also da gibt es noch ein bisschen Wiggle Room, wo man hoch und runter gehen kann. Aber für uns ist ausschließlich digital dann relevant. Das heißt, all die Erlebnisse, die wir vor Ort erstellen, haben den Zielen darauf ab, dass sie digital einen Fußabdruck hinterlassen, dass sie geteilt werden. Das ist auch Teil der ganzen Vereinbarung. Wenn du dir was gravieren lässt, mach ein Foto, tag uns, etc. Diese ganzen Eindrücke sammeln wir im Nachgang komplett ein und können uns daraus tatsächlich kalkulierend einen CPM errechnen und können zumindest mal sagen, ist das jetzt für uns teurer, günstiger als jetzt zum Beispiel Meta-Ads gewesen, effektiv für eine Reichweitenkampagne betrachtet. Umsatztechnisch kann ich dann hinten raus dann durch die Qualifizierung der gesammelten Lead-Daten natürlich nochmal reingehen, zu schauen, okay, wie viel ist auch rein auf einer Performance-Ebene, kann ich jetzt ein Event pro Kontaktpunkt vergleichen mit einer tatsächlich abverkaufsgetriebenen Performance-Kampagne. Und tatsächlich ist das eigentlich, es ist relativ simpel gefasst. Es ist ein bisschen Aufwand, alle Daten zusammenzusammeln. Du brauchst auch ein gutes Social Media Listening Tool dafür, damit du die Reichweiten auch zusammengreifen kannst. Und ein gutes Team. Ich habe ein sehr hervorragendes Team, muss ich dazu betonen. Und ja, und dann nutzen wir halt die Creator auch nochmal, um die Reichweiten zu verdoppeln. Und dann kommt halt zum Beispiel auf so einer Magicon, was wir als Beispielrechnung, das sind im Schnitt so 12.000 Leute übers Wochenende verteilt, die daran teilnehmen, ist jetzt nicht unfassbar riesig. Das heißt, für die 12.000 Kontaktpunkte ist es mir eigentlich eh schon egal, was für einen Aufschlag ich da mache, es ist zu teuer für die Leute vor Ort. Aber wir im Schnitt schaffen wir am Wochenende aber dann so ungefähr 3 Millionen Impressions über so ein Event und haben dafür aber sehr überschaubare Kosten. Und die Impressions, die wir aber vor Ort haben, plus die digitalen Impressions, sind natürlich von der Qualität her viel intensiver, weil es nicht irgendeine Ad, die wir schalten, ist, sondern weil einfach so viele Menschen, 1000 Menschen über uns berichten und ihren Freunden davon erzählen und Reichweiten, also das ist halt eine andere Reichweite, als wenn ich 3 Millionen Impressions bei Google oder Facebook oder Co. einkaufe, logischerweise. Und die wir auch dann nachqualifizieren können. Und auf einer ganz unteren Ebene haben wir dann natürlich den, wie schon Revenue und auch Follower ähnliches, die dann die natürlich eine Relevanz haben. Genau, das ist so grob, wie wir da vorgehen. Schnitt, wir hatten jetzt letztes Jahr 14 Events global, die wir besucht haben. Und neben den eigentlich effektiv selbst besuchenden Events nehmen wir ganz, ganz viele Sponsorings vor. Und das sind auf sehr, sehr kleiner Ebene. Also wir machen viel Mikro-Sponsoring-Themen, also Kleinturniere von 40, 50 Leuten etc., um genau da diesen Eindruck auf der, wir supporten die Community, uns ist keiner zu klein, weil jede kleine 40, 50 Personengruppe, die gerade ein eigenes Turnier veranstaltet, ist super wertvoll und hält das Spiel am Leben und holt neue Leute mit rein und ist dann, und die sind super dankbar, wenn die auch ein bisschen was für ihre Top 8 Spieler bekommen, für ihre Prize Wall bekommen, etc. Also dann investieren wir sehr, sehr viel Aufwand, global sehr, sehr viele Turniere von 50 bis 3000 Personen zu supporten, was wir dann wiederum auch wieder in digitalen Reichweiten ermessen können.
Ich finde das A, super spannend und B, super smart vom Vorgehen her, weil ich war jetzt vor kurzem auf der Baumesse in München. Ja, jetzt müssen wir gedanklich einen kleinen Sprung machen.
Mal, ja.
Genau, und das ist, die Unternehmen investieren da mehrere hunderttausend. Ich weiß auch von welchen, die noch viel, viel mehr investieren. Also wo wir nicht von sechs- oder siebenstelligen Beträgen reden, so von der Dimension, die da abgefackelt wird. Und die Social-Media-Dokumentation drumherum ist sehr rudimentär. So, ihr geht hin und sagt, okay, wir investieren da zwar viel vor Ort, aber vor Ort ist eigentlich nur, wir produzieren eigentlich vor Ort Bildmaterial. So, genau. Das ist halt eben, damit die Leute ein Erlebnis haben. Und dieses Erlebnis, das tragen wir in die digitale Welt. Und das Beispiel, was mir gerade, als du das so geschildert hast, in den Kopf gekommen ist, auf einer ganz anderen Skala, ist Red Bull. Red Bull ist bei jedem Action-Event irgendwo mit dabei. Auf dem Helm von irgendeinem Biker oder Skater oder was auch immer. Vor Ort sind ein paar hundert, ein paar tausend Leute, die sich dann irgendwelche Mountainbike-Rennen oder Stunts oder sonst was angucken. Aber mein kleiner Sohn schaut sich nämlich diese Videos bei YouTube rauf und runter an. Und wenn der Fabio Wittmer dann halt eben mit dem Mountainbike die Streif runterfährt, das haben live vor Ort vielleicht 20 Leute gesehen. Der Aufwand war gigantisch, aber das Video hat halt jetzt mittlerweile 15 Millionen Aufrufe.
Genau.
So, du machst das Event vor Ort, um es halt eben in die Welt zu tragen, da diese Emotionen zu übertragen. Und das ist auch dann die Mischung, die ihr macht. Eine Mischung aus Branding, was da vor Ort wirklich dann passiert, aber Performance-Marketing hinten raus, weil ihr messt den Umsatz, der dann darüber indirekt generiert wird. So, und das ist aus meiner Sicht ein Paradebeispiel, wie man mit spitzen Zielgruppen, wo Community-Gedanken wichtig ist, umgehen kann, um es trotzdem skalierbar zu machen. Aber du musst vor Ort stattfinden, du musst den Menschen das Erlebnis bieten, aber bitte skalier es auch hinten raus, damit die nicht vor Ort da sein können oder wollen, trotzdem auch teilhaben.
Genau. Und ich meine, Wie will man sich sonst quasi als Teil der Community bezeichnen, wenn man nicht dort ist, wo die Community ist? Und wo, jetzt mache ich hier schon den nächsten Stichpunkt, was halt damit einhergeht, weil du ja gerade Content angesprochen hast. Was wir halt dann versuchen, ist eben Red Bull-mäßig, aber halt auf unsere nerdige Art und Weise in der Zielgruppe, haben wir zum Beispiel letztes Jahr in Las Vegas, fand die MagicCon Las Vegas statt. Das ist so die Weltmeisterschaft, da findet so das größte Turnier statt, wo der Gewinner seine, ich glaube 50.000 Euro gewinnt. Und es ist also ein recht prestigeträchtiges Turnier. Und parallel dazu findet eine Convention statt, wo halt ganz viele Casual-Leute mit dabei sind. Und das waren so 15.000 Menschen. Und für uns haben wir da auf dem Event, haben wir sogenanntes ein Vintage Cube Event gestartet. Vintage Cube bedeutet, das sind ganz, ganz alte Karten. Und die dann gezogen werden können. Und die sind so alt, dass der Cube selber allein 70.000 Euro wert ist, also an Karten wert. Und deswegen spielt ihn, also der wird viel gespielt digital, aber physisch wird er eigentlich kaum noch gespielt, weil kaum einer hat diese Karten. Und darunter ist auch der Black Lotus, der weltberühmte Black Lotus, die teuerste Magic-Karte, einer der teuersten Magic-Karten. Und keiner spielt ihn in echt noch mit echten Karten, weil es einfach viel zu teuer ist als Privatperson. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben da geht auch bald eine Dokumentation live und ich hoffe, vielleicht vor Veröffentlichung dieses Gesprächs, weil dann kann man den Link noch dazu packen. Wir haben einen Cube gekauft. Wir haben zusammen mit einem Partner, mit Magic Online, haben wir physisch diese Karten besorgt und haben vor Ort quasi ein Live-Event gemacht und jeder, der dort mitgespielt hat, durfte die Karten behalten. Und das ist für einen Spieler, das ist völlig absurd. Wenn du Glück hast, machst du eine Packung auf und hast einfach mal 15.000 Euro in der Hand, theoretisch. Und das sind so viele Emotionen verknüpft, da ist so viel Geschichte hinter diesem Event verknüpft. Und Das Ganze wurde dann über über Qualifizierungen online, konnte man sich für das Event qualifizieren und die 8 Gewinner, die dann diesen Club spielen durften, haben dann effektiv tatsächlich auch den Flug nach Vegas bekommen und den Eintritt und konnten dann einfach vor dieses Event spielen. Es hat sogar dazu geführt, dass die Profispieler, die vor Ort eigentlich die Weltmeisterschaft gespielt haben, lieber dieses Event spielen wollten und versucht haben, sich dafür zu qualifizieren, weil da der Hype viel zu groß drin war. Und wir hatten dadurch im Vorfeld schon, die Medien haben halt dann darüber berichtet, IGN zum Beispiel für uns eine sehr wichtige Outlet, wo die meisten Nerds quasi unterwegs sind. Und die Kosten waren relativ schnell drin. Die Qualify haben sich quasi ja selbst getragen. Und wir haben eigentlich das meiste Geld investiert in die Dokumentation. Es wurde eine einzige komplette Dokumentation in sehr hochwertig produziert dahinter gepackt, weil wir eben diesen Content rausbauen wollten. Und wir haben jetzt schon quasi unsere Reichweitenziele für dieses Turnier eigentlich komplett übererreicht und haben die Dokumentation noch nicht mal veröffentlicht, sondern nur Trailer dazu und kleine Teaser und kleine Informationen und sind dann jetzt schon in Millionenhöhe unterwegs, was die Reichweite nur für dieses eine Event anbelangt. Und ja, deswegen ist es, das ist quasi so das Größte oder auf die Spitze getrieben, was man contenttechnisch dann auf diesen Events dann machen kann, um sie digital zu verwenden.
Ja, das ist eine alte PR-Rechnung, so dieser Media-Äquivalenzwert. Also was hätten wir bezahlen müssen, um diese Reichweite zu generieren? Gleichzeitig noch damit im Hinterkopf, du wirst es niemals in dieser Vertrauenswürdigkeit, niemals in dieser Qualität hinbekommen, wenn du das halt als Kampagne gebucht hättest irgendwo. Ja. Finde ich super. Sehr, sehr cooler Ansatz. Also den Link zu der Dokumentation packen wir auf jeden Fall mit rein und wir warten einfach sonst so lange mit der Veröffentlichung.
Ja, können wir gerne so machen. Ansonsten, ich habe zumindest den Trailer, kann ich auf jeden Fall einen Link geben.
Ja, sehr schön. So, Thema Content Creator, hattest du ja gerade auch schon angesprochen, sind für euch ganz wichtig, halt eben auch, ihr habt Messi und Ronaldo unter Vertrag. Nun, wie geht ihr da vor? Also arbeitet ihr mit ganz vielen, auch kleineren, sagt ihr querbeet von klein bis groß oder nur mit den Großen? Wie verwaltet ihr das Ganze? Wie steuert, wie führt ihr die? Wie abhängig seid ihr von denen, falls du das verraten magst?
Also wir sind super breit aufgestellt. Wir haben von wirklich sehr, sehr klein, also von welchen, die in ihrem Twitch-Stream 10, 15 Leute haben, bis hin zu welchen, die mehrere tausend haben. Also es ist super breit gestreut. Gibt es auch eine Begründung dafür. Wir nutzen sie jetzt nicht eigentlich weniger, hauptsächlich wegen ihrer Reichweite. Am Anfang war es für uns eine Reichweitenverlängerung. Ganz klassisch, wie man einfach Influencer-Marketing vielleicht betreibt in einem Nischenbereich. Jetzt für uns ist das eigentlich unsere Content-Schmiede. Also der Gegenwert, den wir bezahlen, um die an Bord zu haben, dient eigentlich hauptsächlich dafür, für uns Content zu produzieren. Und die machen meistens halt viel kreativeren und authentischeren Content für uns, für unsere Website, für unsere Kampagnen, für unseren Blog. Wir haben auch einen sehr eigenen, sehr nerdigen Ultimate-Guard-Blog, wo man Decktext lesen kann. Und ja, die Zielgruppe liest tatsächlich noch Blogs, ist tatsächlich noch so. Oder YouTube-Formate generiert und wir nutzen die als Content-Schmiede effektiv. Und das ist eigentlich der monetäre Gegenwert. Und dann ist es eigentlich schon fast egal, ob die Person jetzt 20 Follower hat oder 2000 oder 20.000. Das kommt auf die Qualität des Contents drauf an. Zum Beispiel die Dokumentation wurde von einem gedreht, der sehr hochwertigen Content produziert, aber selber vielleicht ein paar tausend Follower hat, effektiv. Aber unser Kanal hat dann wesentlich mehr. Und das ist hauptsächlich der Gegenwert. In Europa haben wir natürlich noch die Möglichkeit, klassisch Affiliate Links etc. noch Performance-KPIs dahinter zu packen. Wir kriegen natürlich auch einen eigenen Reichweiten-Report hinten raus, also die ganz klassischen Maßnahmen dahinter. Der große Unterschied ist, dass die Branche an sich halt noch nicht so super professionalisiert ist, also nicht wie jetzt im Fashion-Bereich, wo man gewohnt ist, dass man auch mit sehr professionellen Content-Creatern zusammenarbeitet. Hier haben wir halt sehr viele Privatleute, so wie ich das früher war. Ich hatte früher meinen eigenen Podcast zum Thema und die machen das alle nebenbei. Die machen das sehr, viele wollen nicht mehr Geld sehen. Die möchten lieber was für ihre Community haben etc. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Wir haben das jetzt Ganze über Discord organisiert. Also wir haben ein eigenes Programm entwickelt, das nur über Discord funktioniert, wo wir auch alle Creator, die wir im Vertrag haben, miteinander vernetzen. Weil wir möchten eben, dass der Messi auch beim Kreisliga Fußballer sitzt und dem auch hilft, vielleicht auch mal irgendwann mal zumindest in der ersten Bundesliga zu kicken. Also wir möchten natürlich, dass sie sich gegenseitig auch da befruchten und helfen. Und das ist in der Community ohne Probleme machbar. Und ich würde sagen, viele Ich sag mal, für die Szene oder für die Industrie haben wir sehr, sehr viele. Da sind wir sehr dominant unterwegs. Da haben wir wirklich die größten Namen, mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht, aber die größten Namen alle unter Vertrag. Ist es wahrscheinlich für andere Branchen aber überschaubar. Aber da gibt's, es gibt halt schließlich mehr Fashion als TCG-Creator, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir bewegen uns da so bei 40, 50 global mit einem sehr starken Fokus auf USA und Europa, die dann effektiv in unserem Discord mit organisiert sind. Genau. Aber die müssen sich genauso, also, und dann haben wir halt drei verschiedene Verträge. Content-fokussierte Verträge. Wir haben reichweitenfokussierte Verträge. Und die reichweitenfokussierten Verträge werden auch knallhart gegen Performance-KPIs gemessen. Also, ich muss immer schauen, vor allem in einem Bereich, wo der D2C-Bereich sich eher bei 10% bewegt im Gesamtumsatz, muss ich halt schauen, muss ich mich auf Reichweiten fokussieren und die vergleichen können und gucken, wie ich sie qualifizieren kann. Hinten raus, anstatt jetzt rein auf den Abverkauf zu gehen. Und ich meine, wissen wir alle, dass Upper Funnel, Abverkauf, Vergleiche
So, das heißt, wenn wir auch da im Bereich der Kennzahlen mal unterwegs sind, du hast schon gesagt, also Reichweite ist extrem wichtig, aber natürlich auch hinten raus messen zu können, was kommt an Umsätzen dabei raus, so gut es geht. Was sind noch so Kennzahlen, wo du drauf schaust in diesem, sage ich mal, auch wirklich ja mehrstufigen Verkaufsprozess, in dem ihr unterwegs seid?
Insgesamt bezogen oder jetzt auf die
Trader?
Ja, also klar, die Verkaufskennzahlen. Wir schauen aber sehr stark auf Markenbekanntheit, Suchvolumina in den verschiedenen Märkten. Also wir gucken, wie oft, also wir nehmen klassischen SEO-Analysen her, um auch eine Marktforschung quasi darüber zu betreiben. Das sind die klassischen Kennzahlen. Wir schauen auch tatsächlich drauf, also wir vergleichen uns mit den Spielen an sich über Wachstumsraten, logischerweise. Wir schauen, gut, unsere internen Verkaufszahlen, aber wir sagen, am meisten ist es klassische Markenbekanntheit, Suchvolumina. Wie entwickelt sich zum Beispiel Zielgruppen von dem Spiel selber oder von Konkurrenten? Wie hoch ist dort der weibliche Anteil im Vergleich zu unserem Anteil? Hinten raus, dann vergleichen wir auch, und das ist so ein bisschen die Herausforderung, weil die Verkaufszahlen B2B sind anders als die B2C, die wir haben, die wir über Amazon oder über unseren eigenen Vertriebskanal haben. Und da ist es immer dann schwer herauszufinden, was ist Gatekeeping durch den Retail? Also, was sind Produkte, die Retail einfach nicht instocken, weil sie glauben, dass es nicht funktioniert, aber sie komischerweise bei uns im Direktvertrieb super funktionieren. Und ja, ich glaube, ansonsten massiv unterscheidet sich das jetzt nicht von anderen Dingen. Also klar, Follower sind da. Also ich glaube, groß andere KPIs gibt es da Stand jetzt nicht. Ist, ja, gut. Im Kundenservice ist halt klar, Beschwerdenraten, Retourenraten, die natürlich auch da auf einem ganz anderen Niveau sind als jetzt beim Fashion-Bereich. Also wir haben im Schnitt 2% Retouren. Also auch sehr super gering. So in diese Bereiche. Jetzt nichts, glaube ich, Überraschendes.
Nee, das ist ja alle aus dem Fashion-Bereich, die kriegen jetzt, glaube ich, feuchte Augen, wenn sie eure Retourenquote
hören. der Rest ist tatsächlich
ja erwartbar. Also insofern ja. Auch für alle da draußen, die das hören, beruhigend. So im Endeffekt kommt es immer wieder auf die gleichen Sachen an.
Ja.
Das war jetzt wahnsinnig viel an Informationen. Ich versuche mal, das zusammenzufassen, was ich mitgenommen habe. Also ich habe mit Daniel Enders der ist Head of Marketing von HEO und auch der Marke Ultimate Guard, dem Flaggschiff quasi von HEO, über, sagen wir mal, komplizierte Märkte gesprochen, über spitze Zielgruppen und wie man in diesen spitzen Zielgruppen halt auch erfolgreich sein kann. So. Die Zielgruppe ist vielleicht gar nicht so spitz, weil wir reden schon über einen Milliardenmarkt im Endeffekt, der aber sehr granular unterteilt ist. Das heißt, wir reden hier über, sagen wir mal, eine Kundschaft, die sich mit Trading Cards beschäftigt und HEO macht, ja, Produkte drumherum, würde ich jetzt mal so sagen. Und das Problem dabei oder die Herausforderung dabei ist, dass jedes Spiel, was die Zielgruppe spielt, eine komplett unterschiedliche Zielgruppe ist und innerhalb dieser Spiele es auch nochmal Abstufungen gibt, sodass wir wirklich da von sehr granularen Märkten sprechen, was dazu führt, dass natürlich eine Zielgruppenansprache extrem schwierig ist. Streuverluste sind nahezu unvermeidbar und was wir ganz klar mitnehmen können, du kannst in so einem Markt nur erfolgreich sein, wenn du extrem nah an der Zielgruppe bist, so dass die Leute aus dem Marketing-Team, Produktteam etc., die sind Teil der Zielgruppe. Jeder ist da in irgendwie einer dieser Zielgruppen selber aktiv und mit drin, weil sonst versteht man die Zielgruppe nicht. Sonst verpasst man da halt eben auch, trifft man nicht die richtige Sprache, trifft nicht das Vokabular, holt die Leute nicht an der richtigen Stelle ab. Und was ein ganz entscheidender Punkt in der ganzen Marketingstrategie ist, ist, vor Ort zu sein, präsent zu sein, bei Veranstaltungen, die physisch stattfinden, wirklich da zu sein, Teil der Community zu sein, weil Community ist für diese Zielgruppe extrem wichtig. Und das kannst du nur schaffen, wenn du live vor Ort bist. Und das machen sie auf vielen Veranstaltungen. Letztes Jahr, wenn ich es richtig mitgenommen habe, 14 Veranstaltungen, glaube ich, größere, wo ihr dann als Aussteller dann auch da wart und mit unterschiedlichen Maßnahmen. Also zum einen natürlich präsent sein, verkaufen ist ein kleiner Teil eigentlich von dem, was gemacht wird, sondern Bilder produzieren, mit Content-Creatern, mit den Messis und Ronaldos quasi der Branche vor Ort zu sein, mit Künstlern, die halt diese Karten designen, vor Ort zu sein und da der Zielgruppe ermöglichen, wirklich in den Kontakt zu gehen und ganz viel Bildmaterial drumherum zu produzieren. Das heißt, das, was vor Ort stattfindet, die Kontaktpunkte, die man vor Ort hat, die sind nett. So, mal freundlich gesagt, das ist nett, was da passiert, wenn da 12.000 Leute auf so eine Convention gehen. Nett. Viel spannender sind die Millionen Impressions, die man hinten raus generieren kann. Das heißt, der Vorort wird ein Riesenfeuerwerk abgefackelt, was allerdings dann halt eben digital verlängert wird. Und das ist auch sowas, was ich absolut empfehlen kann. Seid vor Ort, seid da, wo die Zielgruppe ist und verlängert das mit Bildern, mit Videos, mit kreativen Ideen, damit die Leute ein tolles Erlebnis haben und alle anderen da draußen Berührungspunkte, emotionale Berührungspunkte mit der Marke sehen können. So, und dafür sind halt Content Creator ein wunderbares Mittel, um da entsprechend halt eben auch deren Reichweite zu nutzen, eigene Reichweiten aufzubauen, eigene Datenpunkte dann entsprechend aufzubauen und all das zu nutzen, um dann auch Performance Marketing an spitze Zielgruppen machen zu können, weil das, was Google, Meta und Co. euch da zur Verfügung stellen an Reichweiten, an Targetings, sind nicht ausreichend für solche spitzen Zielgruppen. So. Und so wie Heo das hier macht, das ist, ja, Daniel hat es auch so schön gesagt, so, wir sind wie Red Bull nur in nerdig. Also sei Teil der Community, organisier etwas für die Community, sei dir nicht zu schade, da auch auf die kleinen Veranstaltungen zu gehen, den kleinen Content-Creatern da halt eben auch ein wertvoller Partner zu sein, weil du darüber einfach auch eine extrem breite Präsenz bekommst, sehr viel Vertrauen, sehr viel Credibility in der Zielgruppe bekommst und das wird sich dann nachher auch rentieren. So, die Herausforderung ist natürlich da die Messbarkeit, aber auch das ist machbar, weil wenn du dir Suchvolumen anschaust, die Entwicklung von Suchvolumen von dir, dem Markt und wenn dein Suchvolumen stärker steigt als das des Marktes, dann hast du schon mal eine ganze Menge richtig gemacht. Die Wachstumsraten dir anschauen, Followerschaft, Umsätze, die gefahren werden, dann kannst du da im Prinzip auch relativ gut Ursache und Wirkung dann zusammenbringen. Also sei Teil der Community, finde da statt, wo die Leute sind und sorg dafür, dass das Ganze digital verlängert wird. Dann kannst du auch in Spitzenmärkten spitzenmäßiges Marketing machen. So, das habe ich jetzt mitgenommen, Daniel. Was habe ich vergessen?
Auf jeden Fall ganz schön viel. Also ich habe versucht, noch über einen Haken hinzusetzen. Nee, es hat sich sehr, sehr komplett angehört. Ich glaube, du bist ja auch schon geübt, das zusammenzufassen. Deswegen, das hast du sehr gut gemacht.
Vielen Dank dafür und vor allem auch vielen Dank für die auch offenen und transparenten Einblicke. Ich glaube, da waren viele Wörter drin, die für Leute verwirrend sind. Wir packen einfach mal ganz viele Links auch zu diesen Produkten, die ihr habt, zu den Sachen, die ihr da Social Media mäßig auch verlängert, einfach, dass die Leute mal ein Gefühl dafür kriegen, über was für einen Markt sprechen wir, weil der erste Eindruck mag täuschen. Wir reden wirklich von einem gigantisch großen Markt, der allerdings halt global auch stattfindet und abseits halt von den großen Sportveranstaltungen, sodass halt eben, es ist eine große Zielgruppe, aber wenn du nicht Teil der Zielgruppe bist, dann geht das komplett an dir vorbei. Also es ist eine eigene Bubble.
Das stimmt. Bubble ist auf jeden Fall das richtige Wort dafür. Aber ich kann nur Leute dazu einladen, Teil dieser Bubble zu werden. Es ist eine sehr, sehr schöne, inklusive Community. Es ist ein sehr komplexes Konstrukt und ich glaube, da ist auch schön, was nicht digital zu machen mal. Also deswegen, ich kann nur Leute ermutigen, sich das mal anzuschauen.
Unterschreibe ich so. Ich sage vielen, vielen Dank, Daniel, für die Einblicke, für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt.
Danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schau mal in die Shownotes rein. Da sind spannende Links auf jeden Fall für dich parat. Und natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und mit 5 Sternen zu bewerten. Das macht mir immer große Freude. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke und ciao.